nicht allzu sehr strapaziere. Denn wir wollen ja doch in die Tiefe des Textes hineinschauen. Aber zunächst möchte ich im Vorab etwas lesen aus 1. Mose 1, wo neunmal der Ausdruck erscheint, nach seiner Art. Neun ist ja die Zahl der Frucht, dann auch der Geistesfrucht. 1. Mose 1, zunächst Vers 11 und 12. Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen, ihrer Art gemäß. Es gibt also eine artdifferenzierte Fruchtbarkeit und es gibt für alle Pflanzen und für alle Lebewesen auf Erden, auch für alle Tiere, auch für die Menschen, eine Artgrenze, die nicht überschritten wird. Nur innerhalb dieser Artgrenzen gibt es gewisse Mutationen und Veränderungen. Dann heißt es, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde, und es ward also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, seiner Art gemäß, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, ihrer Art gemäß. Immer wieder kommt dieser Ausdruck. Nebenbei gesagt, das gilt auch für die geistliche Fruchtbarkeit. Auch da kann ein jeder nur Frucht bringen, seiner Art gemäß und gemäß der Gnadengabe, die der Herr ihm verliehen hat. Vielleicht dann noch Vers 20 bis 21. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, ihrer Art gemäß. Er bezieht sich also auch auf die Fische. Und alles Geflügelte, dazu gehören neben den Vögeln auch die Insekten, ihrer Art gemäß. Und so weiter. Und dann Vers 24 und 25. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen ihrer Art gemäß, Vieh und Gewürm und Getier der Erde ihrer Art gemäß. Und es ward also. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, seiner Art gemäß. Und Gott sah, dass es gut war. Das sind also wirklich andere Aussagen, als sie die Leute treffen, die an eine Selbstentstehung des Weltenalls, an eine Selbstentstehung des Lebens, der Pflanzen, der Tiere und der Menschen glauben. Denn es ist ein weithin nur durch Hypothesen untermauerter Glaube, der wissenschaftlich nicht abgesichert ist. Es gibt also feste Artgrenzen, die nicht überschritten werden nach dem Wort Gottes, aber innerhalb dieser Artgrenzen gibt es Veränderungen. Professor Juncker von dem Institut Wort und Wissen, ein Kreationist, also ein bibelgläubiger Schöpfungswissenschaftler, hat dazu ein Buch herausgegeben, sehr schönes Buch, mit Abbildungen über die Bergpflanzen, die Alpenpflanzen, und weil ich ja ein Freund des Gebirges bin und auch der Alpenpflanzen, von denen ich schon viele hunderte fotografiert habe, meine Frau darf dann die Namen auswendig lernen, habe ich mir dieses Buch auch schenken lassen. Und da weist er nach, dass die meisten Alpenpflanzen nach der letzten Eiszeit von den Steppen Asiens eingewandert sind in die Gebirge, auch in die Hochgebirge, und dass sie sich dann etwas verändert haben. Dass sie zum Beispiel eine dichte Behaarung entwickelt haben, um in diesen großen Höhen die Verdunstung zu vermeiden. Oder dass sie es gelernt haben, so sagen wir es, metertiefe Wurzeln ins Gestein zu treiben, um noch an die letzten Reste des Schmelzwassers zu gelangen. Das weiß ein jeder von uns, wenn er ein Edelweiß aus Samen in seinem Steingarten zieht, was für ein kümmerliches Etwas dieses ist, verglichen mit den echten Edelweißen im Gebirge, die dort eine ganz dichte Behaarung haben, silberweiß im Ultraviolett des Hochgebirges und sich dort den Höhen anpassen. Nun, das wollte ich nur im Vornherein sagen, weil ja auch Paulus auf diese Themen eingeht. Wir wollen ja heute Abend einen Abschnitt aus 1. Korinther 15 betrachten, wo Paulus uns entgegenkommt, gleichsam als Botaniker, als Zoologe, als Astronom, der in die Sterne schaut, ja sogar als Metaphysiker, der etwas sagt über die unsichtbare Welt. Nun möchte ich zunächst einmal aus 1. Korinther 15, Vers 35 lesen. Es wird aber jemand sagen oder einwenden, nämlich gegenüber dem Bekenntnis der Auferstehung der Toten. Erstens, wie werden die Toten auferweckt? Seine methodische, wissenschaftliche Frage. Zweite Frage, mit was für einem Leibe kommen sie wieder? Diese Frage ist ja zunächst einmal einleuchtend. Der Herr Jesus hat gesagt, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und werden aus ihren Gräbern und Felsenklüften hervorgehen. So wie es uns berichtet wird in Matthäus 28 von Heiligen des Alten Testamentes, die beim Tode des Herrn Jesus aus ihren Felsengräbern, in ihren Felsengräbern lebendig gemacht wurden und dann nach seiner Auferstehung vielen in Jerusalem erschienen, bis sie dann schließlich in der Wolke der Zeugen mit dem Christus aufgefahren sind in das Licht Gottes. Wir stellen uns das so vor, wie es etwa in Hesekiel 37 von den Toten Israels gesagt wird, die in der Wüste liegen, denen 500.000 oder fast 500.000, die auf der 40-jährigen Wüstenwanderung gestorben sind, dass dann durch den Zuruf Gottes die Knochen wieder aneinander fahren und in die Gelenkpfannen einrasten mit großem Geräusch und wie dann die Muskeln, Sehnen und das Fleisch darüber wächst und wie dann schließlich der Odem, der Geisthauch aus der Höhe sie belebt. Aber da werden auch wir gewisse Fragen haben. Was ist denn mit den Toten im Meer, von denen längst kein Atom mehr übrig ist, aufgegangen ist im Plankton oder im Fischmagen oder in anderen Lebewesen der Meere? Oder was ist mit denen, die in den KZs vergast und verbrannt worden sind, von denen ja auch von der Materie des alten Leibes, von dem Gebein nichts mehr übrig ist? Wir finden in der Heiligen Schrift zwei Linien, und ich bekenne Ihnen ganz offen, die ich nicht völlig zur Deckungsgleichheit bringen kann. Einmal das lebendig werden der Totengebeine in den Totengrüften, also die alte Materie, die neu belebt wird, und dann die andere Linie, die Paulus andeutet in 2. Korinther 5, dass wenn unser Zelthaus, das Zelthaus des irdischen Leibes abgebrochen wird, dass dann schon bereits für uns eine Behausung im Himmel bereitsteht, ein Euketerion, ein Geistesleib. Wir lassen das jetzt zunächst einmal offen. Ich wollte Ihnen nur erklären, warum im Zusammenhang mit dem Bekenntnis zur Auferstehung der Toten Fragen entstehen können. Also noch einmal. Erste Frage, wie werden die Toten auferweckt? Zweite Frage, mit was für einem Leibe kommen sie wieder? Antwort des Paulus, du Narr, du Unbesonnener oder du Gedankenloser. Das ist nun wirklich hart. Leute, die ehrliche Fragen haben, sollte man die so abservieren. Aber wir hören ja dann noch von Paulus, weshalb er dieses harte Urteil fällt. In Römer 1, Vers 19 bis 21 heißt der Text nach dem Grundtext folgendermaßen: Denn das Erkennbare Gottes ist offenbar unter ihnen, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unanschaubare an ihm wird seit der Weltschöpfung an seinen Werken erschaut, wenn es recht bedacht wird. Das ist also nicht vollautomatisch der Fall. Seine ewige Kraft und Gottheit, damit sie ohne Entschuldigung seien. Naturgesetzliche Grundgesetze der Schöpfung sind also ein Schattenriss des Ewigen und der Wirklichkeit des Geistes und der Wirklichkeit Gottes. Ich möchte Ihnen einmal etwas sagen von einem solchen Mann der Naturwissenschaft, der es recht bedacht hat. Es war der Nobelpreisträger Max Planck. Er hat Folgendes geschrieben: Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingungen versetzt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen Weltenall weder eine intelligente noch eine ewige Kraft an und für sich gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Da es aber Geist an sich nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen wir den Bestand von Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen geschaffen sein müssen, scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde genannt haben, Gott. Wenn es recht bedacht wird, und wir verstehen jetzt vielleicht, warum Paulus hier Leuten, die solche Einwände bringen und die vielleicht zu schnell mit ihren Einwänden kommen, ohne gründlich nachzudenken, sagt: Du Unbesonnener, du Gedankenloser, du solltest einmal statt Kreuzworträtsel zu lösen ein wenig nachdenken über die Geheimnisse der Schöpfung. Und dann würde dir vielleicht auch etwas aufgehen von den Geheimnissen des ewigen Lebens, der Wirklichkeit Gottes und der Auferstehung. Und nun lese ich weiter. Unbesonnener, was du sähest, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht zuvor hinweg stirbt. Und was du sähest nicht den Leib. Bei einer Pflanze müssten wir sagen, die pflanzliche Gestalt, die Endgestalt der Pflanze. Du sähest nicht den Leib, der da werden soll, sondern ein nacktes Samenkorn, beispielsweise von Weizen oder von einem der anderen Gewächse. Gott aber gibt ihm einen Leib, einen Soma, eine Gestalt, eine Figur, eine Endgestalt, wie er es gewollt hat, und zwar einem jeden der Samen seinen eigenen Leib, seine eigene Gestalt, seine eigene Ausformung und Verkörperung. Wir müssen uns ja wirklich fragen, wie kommt es, dass beispielsweise aus einem Salatsamen kein Kastanienbaum entsteht, oder dass aus dem Samen der Petersilie kein Elefant wird. Das sind lächerliche Fragen, scheinbar lächerlich, aber bedenken Sie einmal Folgendes, was Ihnen hier ein Naturwissenschaftler sagen würde: alles Lebendige auf Erden, ob es nun Pflanze, Tier oder Mensch ist, Vogel oder Fisch, hat ein und dieselbe Erbsubstanz, genannt DNS, mit dem unaussprechlichen Namen Desoxyribonukleinsäure. Prinzipiell bei allen Lebewesen gleich, nur mit dem Unterschied, dass die Moleküle in diesem letzten Erbsubstanz ein wenig anders angeordnet sind und die Träger der Erbsubstanzen, die Chromosomen, jeweils eine andere Anzahl haben. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Nun ist es ja nicht ganz richtig, wenn man sagt, dass in dem Samenkorn bereits die kommende Pflanze steckt, gleichsam in Miniaturausgabe. Das stimmt gar nicht. Ich möchte einmal die Frage stellen, wenn Sie etwa daran denken, dass aus einer braunen Kastanie ein gewaltiger, großer Rosskastanienbaum entsteht, dann ist zwischen diesem Samen der Kastanie und dem Baum ja keinerlei Ähnlichkeit mehr. Und so ist es im Grunde bei allen anderen Lebewesen auch, auch bei uns Menschen. Was ist denn nun die Brücke zwischen dem Samen, der in der Erde wirklich erstirbt? Es ist ja lediglich ein Nahrungspotenzial, das in dem Samen gespeichert ist und das der kommenden Pflanze bei ihrer Entstehung mitgegeben wird. Was ist die Brücke zwischen dem Samen und der fertigen Gestalt der Pflanze? Und ebenso ist es auch bei den Samen der Tiere, der Vögel, der Fische, auch der Menschen. Was ist die Brücke, über die der Entstehungsprozess der Arten geleitet wird? Diese Brücke ist bei den Pflanzen der Keim, der Keimling, der all diese eigenartigen Erbsubstanzen trägt. Der das ganze genetische Programm trägt, so sagen wir heute. Das heißt, den Bauplan Gottes, den er niedergelegt hat in einem jeden Wesen, auf eine höchst komplizierte und zugleich genial einfache Art. Ich habe mich lange damit beschäftigt, aufgrund wissenschaftlicher Publikationen, und ich kann Ihnen das nur bezeugen, wie erstaunlich das ist, was die Wissenschaftler heute die Doppelhelix nennen, also diese spiralig gewundene Treppe aus Molekülen, die wie ein Reißverschluss aufzutrennen und wieder zusammenzufügen ist. Das ist also darin verborgen. Nebenbei gesagt, bei uns Menschen ist es so, wir haben 46 Chromosomen, nur wir Menschen. Auf diesen Chromosomen sind 35.000 Erbmerkmale, also Gene angeordnet, 35.000, die also darüber entscheiden, ob wir braune oder schwarze Haare haben oder blonde Haare, blaue Augen oder und so weiter und so fort. Und diese 35.000 Gene haben 3,5 Milliarden chemische Buchstaben. Da sehen Sie schon etwas, wie erstaunlich das ist, was da niedergelegt ist in dem Keim aller Lebewesen. Und wir, wenn wir einmal fertig sind, haben 50 Billionen Zellen, eigenständige Zellen, die von unserem Gehirn her, von unserem Haupte her, gleichsam in einer Person zusammengehalten werden, durch die Steuerung des Geistes. Ich möchte Ihnen mal kurz etwas vorlesen, das ist vielleicht auch für Jüngere interessant. Und Sie dürfen gerne mal 5 Minuten abschalten. Das ist aus einem Schriftstück aus dem Fundament der Zeitschrift der christlichen Techniker von einem Ingenieur Sücker, der das Modell des Weizenkorns einmal näher betrachtet hat. Das Weizenkorn als Träger des Lebens. Ein Blick in die Biologie, in die Biochemie zeigt uns, dass heute nach wie vor uneingeschränkt das uralte Naturgesetz gilt: Alles Leben kommt aus Leben. Das Weizenkorn ist ein Zeichen dafür, dass eine lebende Weizenpflanze ihr Leben weitergibt. Das Korn ist nicht Selbstzweck, sondern es soll in die Erde gelegt werden, um zu einer neuen Pflanze heranzuwachsen. Das Weizenkorn enthält Keimkraft, verborgenes Leben. Es bewahrt das Leben in sich, ohne es nach außen hin zu zeigen. Ein Weizenkorn enthält anteilig die Erbanlage seiner Elterngeneration und natürlich auch sämtliche Anlagen der neuen Generation. Man kann ja die Sorten kreuzen und züchten. Was bedeutet das? In dem Weizenkorn ist ein Bauplan vorhanden, als genetischer Code, also verschlüsselt, und zwar in Form der DNS, der Desoxyribonukleinsäure. Er enthält verschlüsselt alle Informationen für den Aufbau der neuen Pflanze. Das ist ein großes Wunder. Jetzt ein Beispiel, das ich sehr gut finde. Ingenieure kennen Pläne und Zeichnungen und die üblichen Zeichen und Symbole. In einem Plan sind außerdem die Größenordnungen beispielsweise eines Hauses angegeben, entsprechend einem bestimmten Maßstab. Der Fachmann weiß die einzelnen Symbole zu deuten, also der Baumeister, der Polier. In dem Weizenkorn ist aber nicht nur ein Plan in Form einer verschlüsselten Zeichnung, in Form eines Code enthalten, sondern dieser Plan wird automatisch von selber verwirklicht. Das ist übrigens bei uns auch so. Der neue inwendige Mensch des Geistes erneuert sich nach dem Kolosserbrief nach dem Urbilde dessen, der ihn erschaffen hat. Ein Architekt kann lange warten, bis aus seiner Zeichnung schließlich von selbst ein Haus entsteht. Von selbst wird es niemals werden, sondern er braucht eine Gruppe von Handwerkern, die erstens seinen Plan lesen können und zweitens Material einkaufen und die Baustoffe dann zu einem Haus zusammensetzen. Der Bauplan des Weizenkorns aber entfaltet sich von selbst. Und es ist merkwürdigerweise auch noch ein verschlüsselter Plan. Heute kommt man allmählich dahin, dass man diesen verschlüsselten genetischen Plan lesen kann. Keineswegs ist in dem Weizenkorn schon eine fertige Pflanze im kleinen Maßstab verborgen. Das gesamte Erbgut ist nur verschlüsselt in dieser merkwürdigen chemischen Substanz, die in den letzten Jahren in der Molekularbiologie zu hochinteressanten Entdeckungen und Erkenntnissen geführt hat. Davon haben Sie ja sicher schon gelegentlich etwas gelesen. Das wird ja heute heiß diskutiert. Und dann vielleicht noch ein letztes, das Erbgut. Das wie eine Matrize vorgegeben ist, kann beliebig oft wiederholt vervielfältigt werden. Es kann unverändert weitergegeben werden. Das geht theoretisch bis ins Unendliche. Aus wie vielen Zellen besteht beispielsweise unser Körper? Und wie oft müssen die alten Zellen abgebaut und neue aufgebaut werden? Von den Zellen, die ich besaß als 10-jähriger Junge, ist heute keine mehr vorhanden. Alle paar Jahre werden sämtliche Zellen unseres Körpers erneuert. Wir müssen also eigentlich immer jünger werden. Mit einer Ausnahme. Die Nervenzellen und die Zellen des Gehirns. Denn sonst wüssten wir nach einem Jahr schon nicht mehr, wer wir sind. Die Identität unserer Persönlichkeit, unserer Erinnerungen, alles dessen, was wir geworden sind in einem langen Leben, wird gewährleistet dadurch, dass unser Gehirn und damit auch alle unsere Nervenzellen nicht verändert werden und bleiben. Wodurch findet nun der Alterungsprozess statt? Eigentlich stempelt ja die biologische Matrize immer wieder neu ihren Plan in die neuen Zellen hinein. Aber dann entstehen auf einmal Druckfehler. Diese Druckfehler werden zunächst einmal repariert. Da gibt es Reparationszellen, die machen das. Ich wundere mich ja manchmal, weshalb ich noch funktioniere. Sie vielleicht auch. Das ist ein absolutes Geheimnis. Aber dann schließlich und endlich im Verlaufe unserer Alterung schleichen sich Druckfehler ein in diesen genetischen Code und die Zellen werden mangelhaft redupliziert und schließlich und endlich wird der Verfall unseres Körpers eingeleitet, der dann schließlich im Tode endet. Aber das müsste nicht so sein. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Weizenkorn. Wir kennen ja alle das Wort des Herrn Jesus. Johannes 12, 24. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viele Frucht. Das sagt er mit einem Schwur. Amen, Amen oder wahrlich, wahrlich ist eine Schwurformel, eine Eidesformel, die Jesus allein im Johannesevangelium 25 Mal gebraucht. Dann sagt er noch, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, das heißt an die zweite Stelle stellt oder vernachlässigt gegenüber den Anliegen Gottes, wird es zum ewigen Leben hindurch bewahren. Also auch da das Weizenkorn erstirbt, der Herr Jesus Christus im Tode, der dann schließlich und endlich viel Frucht gebracht hat. Ich habe einmal nachgeschaut, was im Hebräischen Erstling heißt. Er ist ja der Erstling aus dem Tode. Und deshalb heißt es auch in Römer 6, 5, denn wenn wir mit ihm zusammengepflanzt sind, weil er das Weizenkorn ist, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Das hebräische Wort für Erstling, Bekor, hat drei Buchstaben, Bet, Kof und Rech. Bet mit dem Zahlwert 2, Kof mit dem Zahlwert 20, Rech mit dem Zahlwert 200. Sie sehen schon das Anwachsen, die Fülle. Zusammengefasst, weil ja jeder hebräische Buchstabe ein Zahlwert ist, 222. Das ist die Sohneszahl in ihrer Fülle. Und Jesus mit dem Zahlwert 888 ist 4 mal 222. Und das Weizenkorn, von dem wir hier in Johannes 12, Vers 24 lesen, hat den Zahlwert 2220. Also noch einmal das Zehnfache. Da sehen wir die Potenzierung des Lebens, das in Christus ist. Und das durch seinen Tod hindurch und durch seine Auferstehung erschlossen worden ist. Und so sind auch wir gleichsam ein Embryo der Ewigkeit. Verglichen mit dem, was wir einmal werden sollen, durch die Auferstehung und Verwandlung in das Bild Jesu Christi und in die Wirklichkeit Gottes sind wir hier auf Erden in unserem Werden und Wachsen und in unserer geistlichen Biografie ein Embryo Gottes. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind Samenkorn, Weizenkorn, das in die Erde fällt. Aber die Strukturen, der Bauplan Gottes ist in unserem Geiste niedergelegt durch den Heiligen Geist. Das ist das Wunderbare. Und dieser Bauplan wird Tag für Tag erneuert, sodass Paulus sagt, wenn unser alter Mensch verfällt und immer mehr zu einer Ruine wird, so wird doch der inwendige Mensch des Geistes Tag für Tag erneuert. Das dürfen wir glauben, auch wenn wir alt werden und wenn wir darunter zu leiden haben, dass die Kräfte nachlassen, auch die geistigen Kräfte, die körperlichen Kräfte, die seelischen Kräfte. Der Bauplan Gottes bleibt in uns. Was ist nun die Brücke? Nicht die Brücke zwischen dem Samenkorn und der vollendeten pflanzlichen Gestalt, sondern die Brücke bei uns, die wir einmal sterben müssen. Die Brücke zwischen unserem Todesleib, den Paulus vergleicht mit einem Zelt, das abgebrochen wird, zu jenem Haus, zu jenem wunderbaren Geisteshaus, das in den Himmeln für uns bereitsteht, ist unsere Geistseele. Das möchte ich einmal so sagen, denn in 1. Thessalonicher 5 steht ja geschrieben, dass nicht nur unser Geist, sondern auch unsere Seele bewahrt werden soll, unverklagbar, untadelig, bei der Parousie, bei der Anwesenheit Jesu Christi und bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen also hier einmal sagen, Geistseele. Und über diese Brücke unserer Geistseele, die zu vergleichen ist mit dem Keim des Weizenkorns, werden alle persönlichen Strukturen und alle Baupläne des Heiligen Geistes hinübergetragen in jene unsichtbare Gotteswelt, wo wir aus der Wirklichkeit Gottes einen neuen, Christusgleichen Leib empfangen werden, der aber gebildet wird nach dem, was wir mitbringen, nach den Bauplänen. Und wir werden dann noch von Paulus hören, dass es auch bei der Auferstehung eine große Gestaltenfülle und eine große Vielfalt geben wird in jener Welt. Also, wir tragen alles mit, es geht nichts verloren. Und wenn wir einmal stehen werden vor dem Richterstuhl des Christus, es ist ja nicht nur ein Preisrichterstuhl, sondern dort wird auch noch manches bereinigt und gereinigt. Denn es muss alles offenbar werden, was wir getan haben im Leibesleben, es sei gut oder böse. Dann werden wir dem Herrn, wenn wir vor ihm offenbar werden, müssen, ich sage lieber dürfen. Denn es gibt für uns nur diese eine Chance, einer letzten Reinigung und Bereinigung. Dann werden wir einmal nicht sagen können, Herr, von wem redest du denn eigentlich? Sondern wir werden genau wissen, wer wir sind und was der Herr meint und mit wem er redet und was noch zu bereinigen ist. Und deshalb werden wir uns in jener Welt auch erkennen, wiedererkennen. Die Jünger Johannes, Jakobus und Petrus auf dem Berge der Verklärung haben sofort gewusst, dass die beiden Männer, die neben Jesus erschienen sind, Moses und Elias waren. Das wurde ihnen durch den Geist klargemacht. Ich möchte Ihnen jetzt neben diesem biologischen Beispiel Same, dann das Erbmaterial, das durch den Keim hinübergetragen wird und dann schließlich die Endgestalt der kommenden Pflanze noch ein anderes Beispiel geben. Ich lese Ihnen jetzt einmal die Stelle aus 2. Korinther 5, die ich schon angeführt habe, Vers 1 bis 2. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, wir einen Tempelbau von Gott haben. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem Zelte freilich seufzen wir, uns sehnend mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Da steht im griechischen Euketerion, und das ist die Geistleiblichkeit. Da haben wir also ein Zelt und schließlich eine feste Behausung, einen Tempel Gottes. Da haben wir im Alten Bund das wunderbare Vorbild des Stiftszeltes, das Israel begleitet hat auf seiner Wanderung durch die Wüste und dann auch noch eine Weile in der Richterzeit eine gewisse Funktion gehabt hat und dann schließlich jenen Tempel, der unter Salomo erbaut worden ist. Und was ist dann aus dem Stiftszelt geworden? Aus dem Zelt des Zeugnisses? Es gibt nur ganz wenige Bemerkungen, aber offensichtlich wurde es eingelagert, eingemottet in einige der Kammern des Tempels. Man hat es nicht vernichtet, so wie ein Jude das auch mit alten Bibelrollen nicht tut, die werden also in Nebenkammern der Synagoge beerdigt, werden da abgelegt. Da haben wir also Zelt, das Stiftszelt, ein Beispiel für unseren Leib. Der Vorhof des Leibes mit den Trag- und Stützelementen des Vorhangs, unser Knochengerüst, die Vorhänge und Teppiche über dem Stiftszelt und um den Vorhof herum, unser Fleisch, unsere Haut. Die Haut hat ja eine überaus wichtige Funktion. Wenn wir einen Menschen lackieren würden, innerhalb von wenigen Minuten, würde er ersticken. Die Haut ist ein Atmungsorgan neben unserer Lunge. Dann die heiligen Geräte im Heiligtum, der siebenflammige Leuchter, der Schaubrottisch und der Räucheraltar, ein Bild für unsere Seele mit ihren Sinnen, wo man sagen kann, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Licht und der Duft des Räucheraltars und der Geschmack der Schaubrote, das ist unsere Seele. Und dann schließlich im Allerheiligsten, dass der Jude den Sprachort nannte. Bruder Bader übersetzt Wortzelle. Dort, wo die Offenbarung Gottes stattfand, dort stand die Bundeslade. Und auf dem Deckel der Bundeslade erschien die Wolke Gottes, die Energiewolke Gottes, aus der Gott, der Christus, mit Mose redete. Deshalb Sprachort, Wortzelle. Und deshalb wurde dieser goldene Abschlussdeckel der Bundeslade der Thron Jahwes genannt, der Thron des Herrn. Das ist nun bildlich gesehen ein Vorbild für unseren Geist. Denn der Heilige Geist legt Zeugnis ab darüber, dass wir Kinder Gottes sind, in Kooperation mit unserem Geiste, nicht mit unserer Seele. Die Seele muss sich dann dem Geiste wieder unterordnen, damit wir Geistliche werden. Pneumatikoi, Geistesträger und nicht Seelische, die den Geist nicht haben. Der Geistesmensch wird beherrscht vom Geiste, hoffentlich. Da möchte ich Ihnen nun eine Frage stellen. Was wurde denn überhaupt aus dem Stiftszelt in den neuen bleibenden Tempel übernommen? Nur ein einziges Gerät, und das war die Bundeslade. Da haben wir unseren Geist, die Brücke zwischen dem Zelt und dem Tempel, die Brücke zwischen unserem sterblichen Leib und verweslichen Leib und jenem kommenden Leib der Herrlichkeit, der ohne Verwesung und ohne Sterblichkeit und ohne Schwachheit einmal sein wird. Also auch hier wieder in einem anderen Beispiel die Baupläne, die mit hinübergenommen werden zur Herausgestaltung jenes neuen Leibes, der ja nichts anderes ist als eine äußere Formgestaltung dessen, was wir innerlich geworden sind. Und was auch die Ungläubigen mittragen in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Seele, die sie hinübernehmen. Auch sie werden ja auferstehen. Allerdings wahrscheinlich in einer schrecklichen Gestalt. Also noch einmal, wie werden die Toten auferweckt? Darauf hat Paulus jetzt eine Antwort gegeben. Jetzt zweitens, mit was für einem Leibe kommen sie? Vers 39 in 1. Korinther 15. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein andersartiges ist das der Menschen. Und ein andersartiges das Fleisch des Viehes. Und ein andersartiges das der Vögel. Und ein andersartiges das der Fische. Das kann man schon im Restaurant schmecken. Aber das hat Paulus nicht allein im Sinn. Und das wissen wir ja heute, dass das auch ein Grund dafür ist, dass man zum Beispiel Weidetiere, die Pflanzenfresser sind, nicht mit Tiermehl füttern darf. Das ist unnatürlich, widernatürlich. Und das hat ja jene schreckliche BSE-Erkrankung der Rinder gegeben. Ein anderes Fleisch. Wir würden sagen, wir haben doch vieles gemeinsam mit den Säugetieren. Ja, das ist wahr. Prediger 3 stellt ja die Frage, was für ein Vorzug hat der Mensch vor dem Tiere? Getrennt von Gott, auf sich gestellt, ist er dem Tiere gleich. Wir haben, wie die höheren Säugetiere, in etwa dasselbe Skelett. Wir haben in etwa dieselben inneren Organe. Wie die Tiere haben wir Hunger und Durst, wollen unser Dasein bewältigen, stehen in einem Überlebenskampf, wollen wir durch unsere Sexualität die Art erhalten. Und darin gibt es wirklich Ähnlichkeiten. So wie es Ähnlichkeiten gibt zwischen einem Mercedes und einem Volkswagen, einem Porsche oder was weiß ich. Das bedeutet aber nicht, dass die heutigen Autos abstammen von jenem vorsintflutlichen Opel P4, den ich noch gekannt habe. Dass dieser Opel P4 sich von selbst weiterentwickelt hat. Nein, dieselben Grundprinzipien der Autoerfinder wurden weiter gestaltet, wurden weiter verwendet bei neuen Typen, weil sie sich bewährt hatten und wurden auch verbessert. Und trotzdem ist es wahr, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Ein andersartiges ist das der Menschen. Ein andersartiges das Fleisch des Viehes, der Vögel und der Fische. Das ist auch der Grund, warum es mit der Organübertragung so schlecht klappt. Wenn man etwa Organe von Schweinen nimmt und sie dem Menschen einpflanzen will, etwa eine Niere, diese Fremdorgane, die aufgrund eines anderen Eiweißes gebildet sind, werden von unserem Immunsystem abgestoßen. Ja, sogar die Organe, die ein anderer Mensch als Organspender geliefert hat, wenn sie übertragen werden, etwa ein Herz oder eine Niere oder ein anderes Organ, muss das Immunsystem des betreffenden Patienten gewaltsam unterdrückt werden, sonst wird dieses Organ wieder abgestoßen. Andersartiges Fleisch. Und diese verschiedenen Arten werden auch durch die Erbsubstanz gestaltet. Ich darf Ihnen hier noch einmal etwas sagen, weil Sie ja sicher zu den Leuten gehören, die auch beten mit dem Psalmisten: Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Das hebräische Wort für Schwangerschaft, Haherayon, hat den Zahlwert 276. Das sind die Tage einer normalen Schwangerschaft. Aufgelöst wäre das dann 6 mal 46, 6 die Zahl des Menschen, 666 ist der Antichrist, mal 46 die Zahl der menschlichen Chromosomen, die nur der Mensch hat. Da haben wir im Hebräischen des Urtextes die genetische Formel für den Menschen. Die Tage der Schwangerschaft, die Zahl seiner Chromosomen. Man kann auch anders auflösen, statt 6 mal 46, 6 mal 2 mal 23. Zwei Menschen, 2 mal 6, mit je 23 Chromosomen, die bei der Zeugung zusammengefügt werden. 23 Chromosomen des Mannes und 23 Chromosomen der Frau. Sodass 23 die Zahl der Zeugung ist. Man kann auch auflösen 12 mal 23. Das wäre dann die Zeugung Israels, die Wiedergeburt. Und das griechische Wort für Adam hat ebenfalls den Zahlwert 46. Und der erste Adam im Hebräischen hat ebenfalls den Zahlwert 46, Adam Aleph, weil der Mensch 46 Chromosomen hat. Da frage ich Sie, woher haben die das denn gewusst? Ohne Elektronenmikroskop, ohne all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Sie haben durch das Elektronenmikroskop des Heiligen Geistes geschaut. Das ist Offenbarung bis ins Letzte hinein. Nun geht Paulus aber noch weiter. Irdische Leiber. Die gesamte Engelwelt in ihrer Vielfalt. Es gibt ja Fürstentümer und gewaltige Weltbeherrscher und Geister. Es gibt Heilige und Wächter in der unsichtbaren Welt, Fürstenengel, Cherubim und Seraphim. Auch sie haben eine Leiblichkeit, allerdings eine Geistleiblichkeit. Keine Leiblichkeit von Fleisch und Blut, wie wir sie haben. Und doch eine Leiblichkeit auf einer höheren physikalischen Ebene der unsichtbaren Welt. Haben Sie sich noch nicht gewundert, dass in Kolosser 1 geschrieben steht, dass Gott das All geschaffen hat, Tapanta, sowohl das Sichtbare als auch das unsichtbare Weltenall. Es gibt also sichtbare Dimensionen des Weltenalls, die auch heute mit den gewaltigen Teleskopen erforscht werden. Man hofft ja, bis an die Grenzen des Universums vorzustoßen mit diesen gewaltigen wissenschaftlichen Apparaturen. Nein, es gibt auch noch ein Weltenall, das nicht erfasst werden kann, weil es in andere Dimensionen der unsichtbaren Welt hineingehört. Und dort gibt es so etwas wie eine Physik des Geistes. Also einige Etagen höher. Wenn Sie einmal Hesekiel 1 bis 3 lesen, jene Berichte über die Cherubim mit ihren vier Angesichtern und mit den Rädern, die sie begleiten, die Räder, die ineinander laufen und die dorthin rollen, wo der Geist des Cherubs sie treibt und die voller Augen um und um sind, dann merken Sie, wie der Prophet Hesekiel um Worte ringt, um das zu beschreiben, was er geschaut hat aus der unsichtbaren Welt, wie er also jene Physik des Geistes mit menschlichen Worten wiedergeben will. Lesen Sie das einmal. Das ist also nicht so primitiv, wie die mittelalterlichen Maler es gemalt haben von jenen Säuglingen mit Flügeln. Einer hat mal gesagt, ich glaube es war Karl Barth, von jenen himmlischen Fledermäusen. Nein, nein, so ist es nicht. Es sind gewaltige Intelligenzen, die uns an Intelligenz und Schöpfungsmacht weit überlegen sind und Zutritt haben zu anderen himmlischen, unsichtbaren Dimensionen. Es heißt sogar im Wort des Herrn Jesus, dass die Engel der Kinder allezeit das Angesicht des Vaters im Himmel schauen, dass wir nicht schauen. Dass wir nicht schauen. Keiner hat Gott jemals gesehen von uns Menschen. Nur der einzig geborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat uns ihn kundgemacht. Welche Gestaltenfülle, es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber eine andersartige ist die Herrlichkeit der himmlischen Leiber, eine andersartige die Herrlichkeit der irdischen Leiber. Womit Paulus auch unserem Leibe, unserem Fleischesleib, eine gewisse Herrlichkeit zubilligt. Nicht wahr? Wir dürfen mit einem großen Respekt Gott dafür dankbar sein, dass er uns dieses wunderbare Gerät gegeben hat, das ja nicht nur ein Gerät des Ungehorsams sein kann, sondern auch ein Instrumentarium des Gehorsams, ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn auch noch ein Leib der Sünde und des Todes, das ist wahr. Ich möchte Ihnen wenigstens eine Stelle lesen, die uns einen Einblick gibt in jene Geisterwelt, in jene Leiblichkeit unsichtbarer Wesen. Aus Daniel 10, eine Stelle von Vers 4 bis 11, die uns geradezu erinnert an die Erscheinung des erhöhten Herrn in Offenbarung 1. Und am 24. Tage des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, der Tigris. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da stand ein Mann in Linnen gekleidet, und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas, und sein Leib war wie ein Chrysolith, und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer großen Menge. Und ich, Daniel, allein sah das Gesicht, die Männer aber, welche bei mir waren, sahen das Gesicht nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, und sie flohen und verbargen sich. Und ich blieb allein übrig und sah dieses große Gesicht. Und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte die Stimme seiner Worte. Und als ich die Stimme seiner Worte hörte, sank ich betäubt auf mein Angesicht, mit meinem Angesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und machte, dass ich auf meine Knie und Hände wieder emporwankte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, merke auf die Worte, fürchte dich nicht. Daniel ist also auch vielgeliebt in der unsichtbaren Engelwelt des Lichtes. Ihm ist ja hier offensichtlich Gabriel, der Fürstenengel Gottes, erschienen. Also eine erstaunliche Parallele mit der Erscheinung Jesu Christi in Offenbarung 1. Und nun geht Paulus auch noch in die Astronomie. Also er war durchaus ein gebildeter Mensch. Und auch wir sollten uns der Schöpfung unseres Gottes öffnen. Schöpfungsglaube und Heilsglaube gehören eng miteinander zusammen. Derselbe Gott, der bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde die Herrlichkeit des Lichtglanzes Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Also beides gehört zusammen. Vers 41. Eine andersartige ist die Herrlichkeit oder die Leuchtkraft der Sonne. Eine andersartige, die, ich möchte hinzufügen, geliehene Herrlichkeit oder Lichteskraft des Mondes. Er hat ja kein Licht in sich selbst. Er reflektiert ja nur das Licht der Sonne. Eine andersartige, die Herrlichkeit oder die Leuchtkraft der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit, an Doxa, an Leuchtkraft. Das kann man heute sogar messen. Das tun die Astronomen auch. Ja, es ist wunderbar, wenn wir hineinschauen können in die Sternenwelt und in das, was im Universum uns entgegenkommt und was schon die Urväter wie Hiob, wie Abraham und wie David angestaunt haben. Abraham hat ja einmal den Befehl bekommen, er soll die Sterne zählen, und er hat es bald wieder aufgegeben. Mit unseren menschlichen Augen können wir ja allerhöchstens ein paar tausend, 3000 Sterne, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sehen und zählen, je nachdem, wo wir sind, etwa am Meer oder im Hochgebirge, da werden es dann schon bedeutend mehr. Oder David, der gesagt hat, wenn ich den Himmelsglanz anschaue, die Himmelsfeste mit all ihren Sternen, was ist dann der Mensch, dass du, o Gott, seiner gedenkst? Was ist das Geheimnis des sterblichen Menschen, dass du so auf ihn acht hast? Das ist wieder der Geist im Menschen, den Gott dem Menschen eingehaucht hat. Und ich kann es schon verstehen. Der einzige Götzendienst, der mir einigermaßen plausibel ist, ist der Götzendienst jener Urvölker, die die Sonne angebetet haben. Ich habe einmal einen Kulturfilm in jungen Jahren gesehen, wie dort ein Indianerstamm am Rande des Urwaldes steht, in völliger Dunkelheit. Und dann kommt auf einmal die Morgenröte, da fangen sie an zu trommeln und dazu zu singen. Und dann erhebt sich ein brausender Gesang, als dann die Sonne auftaucht über dem Horizont, die ja scheinbar der Erde Wachstum und Wärme, Licht und Leben gibt. Aber wir dürfen hier auch an die Symbolik der Heiligen Schriften denken. Die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln, das ist nach Malachi 4 unser Herr Jesus Christus, vor allem in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Weshalb ja auch auf dem Berge der Verklärung sein Angesicht wurde wie die strahlende Sonne in ihrer Vollkraft. Und auch in Offenbarung 1 bei der Schilderung seiner Epiphanie, seiner Wiederkunftsherrlichkeit, wird gesagt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Die Sonne. Wer ist dann der Mond? Mit seiner geliehenen Herrlichkeit, der kein Leben und kein Licht in sich selbst hat und der nur noch eine Restherrlichkeit besitzt, das ist der Satan, der Gegenpol. Allerdings heißt es von ihm, wir sollten Herrlichkeiten nicht lästern, noch nicht einmal finstere, satanische Herrlichkeiten, weshalb der Fürstenengel Michael, als er mit dem Satan um den Leichnam des Mose stritt, bei der Auferweckung des Mose, den Satan nicht lästerte, sondern sagte, der Herr, strafe dich, Satan. Wer sind die Sterne nach der Heiligen Schrift? Es sind die Engelmächte. Da möchten wir schon gerne singen. Nicht schön leucht die Sonne, schöner leucht der Monde, sondern schön leucht der Monde, schöner leucht die Sonne. Und die Sternlein allzumal, Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner als alle Engel im Himmelssaal. Das ist auch der Grund dafür, dass das endzeitliche Sonnenweib Zion, das erweckte orthodoxe Israel, in einer eigenartigen Kleidung beschrieben wird. Sie ist bekleidet mit der Sonne, Jesus Christus. Um ihr Haupt hat sie 12 Sterne, Engelmächte, vielleicht auch ein Hinweis auf die 12 Stämme Israels und die Lehrer Israels, die da leuchten werden wie die Sterne immer und ewiglich, auch die Lehrer der Gemeinde. Und was hat sie unter ihren Füßen? Den Mond. Deshalb bildet ja die katholische Kirche, die das auf die Mutter Maria fälschlicherweise angewendet hat, es immer so an, dass die Maria unter ihren Füßen einen Mond hat. Aber das hat eine andere Bedeutung. Römer 16, 20, wo Paulus in einer grandiosen prophetischen Perspektive sagt, in Kürze wird der Gott des Friedens, den Satan, unter eure Füße zertreten. Und da dürfen wir sagen, Gott sei Dank, eine andersartige ist die Herrlichkeit der Sonne. Die Herrlichkeit Jesu Christi. Und eine andersartige, die geliehene Restherrlichkeit des Mondes und eine andersartige, die Herrlichkeit der Sterne. Und nun macht Paulus einen dicken Strich und er addiert alles, was er bisher gesagt hat, zu den Fragen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leibe kommen sie? Sie sehen daran, wie dieser Apostel nachgedacht hat über Schöpfung und Auferstehung, Schöpfung und Neuschöpfung, Geburt und Wiedergeburt. Und auch wir sind dazu aufgerufen, wenn wir die Bibel lesen, nachzudenken. Wer keine Fragen hat, bekommt keine Antworten. Ich möchte es ganz primitiv sagen, wer keinen Wurm an der Angel hat, wird keine Fische fangen. Ich weiß, es gibt viele Christen, die lesen treu ihre Bibel, aber sie gehören zu denen, denen man sagen muss, verstehst du auch, was du liest? Und Paulus sagt, also ist auch die Auferstehung der Toten. Das betrifft auch uns. Wir alle werden, wenn wir wiedergeboren sind und wenn wir als Erstlingsgabe den Heiligen Geist in uns tragen, einmal auferweckt in der Gleichheit Jesu Christi. Und mit einem Leibe ausgestattet, der dem Leibe seiner Herrlichkeit gleichen wird. Und doch wird es Lichtesunterschiede geben in der Auferstehung, gemäß dem, was wir hier geworden sind, gemäß dem, was der Heilige Geist in uns ausgestalten konnte, auch gemäß dem, was wir an Gnadengaben und Berufungen hier hatten und in den kommenden Weltzeiten und Äonen bei dem Christus haben werden. Kein Widerspruch, Christus gleich und doch eine unerhörte Gestaltenfülle, wie sie Paulus eben an der Natur dargelegt hat. Das wird kein Einerlei geben, wie es heute durch Roboter erzeugt wird, wo dann ein Teil haargenau dem anderen gleicht. Sondern wir werden dann unseren Bauplan haben, aber zur Vollendung gebracht, voll ausgestaltet in die Schönheit Jesu Christi. Und ich bin überzeugt, dass all die abgetriebenen Menschlein dann auch einmal zur Vollkommenheit gelangen werden, zur Formausgestaltung in der Auferstehung, in der Wiedergutmachung und Wiedererstattung, die mit der Auferstehung verbunden ist. Denn der lebendige Gott ist ein Wiedererstatter, ein Wiederbringer aus den Toten. Und nun führt das der Apostel Paulus noch näher aus. Ich darf das gerade noch zu Ende bringen. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Ach, wissen Sie, wenn Sie durch mancherlei Krankheit bedrückt sind, oder wenn Sie gar an Depressionen leiden, was wird das einmal für ein Tag sein, wo alle Müdigkeit abgetan wird, wo alle Schwachheit und Krankheit beseitigt wird, wo wir in blühender Schönheit und Herrlichkeit und Kraft dastehen werden, in der Gleichheit unseres geliebten Herrn Jesus Christus und uns in dieser perfekten Schönheit drüben wiedersehen und wiedererkennen werden. Was wird das einmal sein? Es wird gesät ein seelischer Leib, das heißt ein von der Seele beherrschter und dominierter Leib des natürlichen Menschen. Es wird auferweckt ein Soma Pneumatikos, ein Geistesleib. Ein ausschließlich vom Heiligen Geist beherrschter und durchdrungener und gebrauchter Leib. Das ist ja das Verhängnis. Auch bei uns Glaubensmenschen, dass oftmals noch die Sehne einen so großen Stellenwert hat und die Herrschaft über unsere Existenz erringen will. Ich will nicht damit sagen, dass wir wie seelenlose Roboter durchs Glaubensleben gehen sollten. Nein, sondern wir dürfen durchaus Willenskräfte und seelische Gemütsbewegungen haben, uns freuen am Worte Gottes, an der Gemeinschaft der Heiligen. Aber es darf keine Emanzipation der Seele geben. Sie haben jetzt was anderes erwartet. Der Seele geben. Sondern die Seele muss sich bei dem Glaubensmenschen wieder unterordnen unter die Dominanz und Herrschaft des Geistes. Das ist ein Kampf. Das ist ein permanenter Kampf, bis dass wir vollendet sind. Und dieser Kampf wird einmal ausgefochten sein, dann werden wir einen Geistesleib haben. Ach ja, in Römer 8 steht dreimal von einem Seufzen und Sehnen. Einmal von dem Seufzen, dass wir die Kinder Gottes haben. Wir seufzen in uns selbst erwartend die volle Einlösung der Sohnschaft, nämlich die Erlösung des Leibes. Der Geist ist schon wiedergeboren und die Seele wird in den Heiligtumsbereich des Geistes mit hineinbezogen. Aber der Leib ist noch nicht erneuert. Auch wenn er Tempel des Heiligen Geistes sein kann, wenn wir im Gehorsam stehen. Das ist das eine Sehnen. Dann sehnt sich noch die Schöpfung, und zwar nach demselben Tatbestand. Die ganze Schöpfung sehnt sich mit vorgerecktem Halse, so heißt es in Römer 8, auf jenen Tag, da die Söhne Gottes in Freiheit der Herrlichkeit dastehen werden. Nach der Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Und dann gibt es noch eine dritte Aussage vom Seufzen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist sehnt sich nämlich nach demselben Ziel. Er geht in uns den Weg der Niedrigkeit, der Selbsterniedrigung, indem er selbst seufzt unter unseren oft törichten, Gott nicht angepassten Gebeten. und sie dann umwandelt und umformt und in einer gotteswürdigen Weise vor den Thron der Gnade, vor den Thron des Vaters trägt. Das ist der Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes. Was glauben Sie, wie dann der Heilige Geist erst erniedrigt sein muss in uns, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir ihn schmähen, dämpfen, löschen, betrüben? Wonach sehnt sich der Heilige Geist? Auch nach jenem Tag, wo wir einmal als Söhne zur vollkommenen Freiheit in der Herrlichkeit des Geistesleibes berufen sind, dann hat nämlich der Heilige Geist endlich ein Instrumentarium, das ihm völlig untergeordnet ist, das ihm völlig gemäß ist und das ihm völlig entspricht. Das hat er jetzt noch nicht. Und deshalb seufzt er. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, auch bei uns Menschen, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Hier wird davon gesprochen, von dem Gesetz der Saat und Ernte auch bei uns Menschen, die wir ja ein eigentümlicher Bastard sind, stehend in der Mitte zwischen Tier und Engel. Mit dem Tier haben wir den Fleischesleib gemeinsam, mit den Engeln haben wir den Geist. Und deshalb können wir reden und beten und glauben und Gott suchen. Ja, ein amerikanischer Forscher hat jetzt sogar in der Röhre im Computertomographen einen Bezirk im Gehirn festgestellt, wo die religiösen Gefühle verankert sind. Man hat dem Menschen, der an der Röhre lag, aufgegeben, er solle beten und solle über religiöse Dinge nachdenken. Es waren nicht immer nur Christen. Es war immer dieselbe Position im Gehirn, wo offensichtlich die Neuronen und die Verflechtungen der Nervenstränge so angeordnet waren, dass dort religiöse Gefühle entstehen können. Wir sind also disponiert für die Ewigkeit, für die Gottsuche. Ich möchte einmal lesen Hiob 10 von unserer Zeugung. Das gehört dann hierhin. Hiob 10, 8 bis 12. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um, und du verschlingst mich. Gedenke doch, dass du wie Ton mich gestaltet, und zum Staube willst du mich zurückkehren lassen. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Ich habe einmal auf der Langensteinbacher Höhe einen Film gesehen, den uns Dr. Meyer-Gerber gezeigt hat, von dem Vorgang bei der Zeugung. Wie dort bei der Vereinigung zwischen Samenzelle und Ei der Frau eine unerhörte Zellexplosion freigesetzt wird. Gleichsam ein Minuten- und Sekundenkrebs. Und dann ordnen sich diese wuchernden Zellen nach einem geheimnisvollen strukturellen Bauplan in die drei Keimscheiben, und auf einmal verläuft alles nicht wie bei einem ungeordneten Krebs, sondern in höchster Ordnung zur Herausgestaltung des werdenden Menschleins. Das ist der Moment, von dem hier Hiob redet. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Huld hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrte meinen Geist. Und bei aller Verweslichkeit und Unehre und Schwachheit, die diesem Vorgang anhaften, sind wir doch auf der anderen Seite nach Psalm 139 in einer höchst wunderbaren Weise von Gott gestaltet und geschaffen worden, in jenen 276 Tagen unseres embryonalen Daseins. Lesen Sie das einmal nach. Und dort sagt David sogar: Meinen Keim sahen deine Augen, meinen Golem. Und das ist im Hebräischen: Mein Zusammengerolltes sahen deine Augen. Damit meint David nicht nur den Embryo. Der ist ja nicht erst zwar zusammengebeugt, aber nicht zusammengerollt. Sondern das ist jeder geheimnisvolle DNS-Faden, der in einem jeden Zellkern wirklich in einer Spirale zusammengerollt erscheint, wenn wir ihn betrachten unter einem Elektronenmikroskop. Frage ich Sie wieder, durch welches Mikroskop hat David hindurchgeschaut? Mein Zusammengerolltes sahen deine Augen, du hast mich gestaltet. Wie wurde die Stiftshütte aufgebaut? Das Bild unseres Leibeszeltes? Nicht wie wir denken, zunächst der Zaun mit dem Vorhang, der Vorhof, dann das Heiligtum, dann das Allerheiligste, sondern zunächst das Allerheiligste des Geistes. Dann das Heiligtum der Seele. Dann erst als äußere Manifestation und Ausgestaltung der Vorhof des Leibes. Das erste und primäre ist also die Erschaffung des Geistes und der Seele. So wie es in Sacharja 12 geschrieben steht, jedem wunderbaren Kapitel von dem Kampf um Jerusalem. Lesen Sie das einmal, das steht uns ja nahe bevor. Dort führt Gott sich ein mit den Worten: Es spricht Jahwe, der die Himmel ausspannt, also das Universum, und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Das ist also der Anteil Gottes an der Zeugung eines Menschen. Das Allerheiligste zuerst. Wunderbar sind wir gemacht. Das ist das Wunder der kurzen Lebenszeit, die wir haben als Embryo der Ewigkeit auf diesem heilsgeschichtlich zentralen Planeten Erde, der zwar nicht in der Mitte des Universums steht, physikalisch gesehen, aber heilsgeschichtlich ist er das Zentrum der Erlösung. Auf diesem unseren kleinen Planeten hat die Erlösung des Alls stattgefunden, die Versöhnung des Alls, so wie es Paulus im Kolosserbrief sagt. Also, ein Leib, wunderbar gemacht, aber doch ein Leib der Verwesung, der Unehre, der Schwachheit, ein Leib, der von der Seele beherrscht ist, ein Leib der Sünde und des Todes. Und da ist nun das große Wunder, dass der Christus an Fleisch und Blut der Brüder teilgenommen hat, dass er in seiner Selbsterniedrigung den gleichen Weg gegangen ist, dass er eingegangen ist in das Erdmaterial jenes Mädchens Miriam, die wir Maria nennen, gezeugt durch den Heiligen Geist. Er ging den gleichen Weg, um versuchbar zu werden, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und um sterbensfähig zu werden, denn Gott ist unsterblich. Und so ist er als das Weizenkorn in die Erde gefallen und hat viel Frucht bekommen. Und diese Frucht wird wachsen und wachsen. Es wird einmal nicht so sein, dass auf der Seite des Feindes Gottes 99,9% aller Geschöpfe stehen werden, in ewigem Fluch und ewiger, unauslöschlicher Verdammnis. Das ist ein Missverständnis des Wortes ewig. Vor allem ein gewaltiges Missverständnis des Wesens Gottes. Wer wird der Sieger sein? Das ist die Frage der Heilsgeschichte. Der Satan oder der Christus? Wird Christus der Sieger sein, der schließlich und endlich alle Geschöpfe auch durch äonenlange Züchtigung und Pein hindurch zur Freilösung führen wird, der Wiedererstatter aus Toten, wie Gott in Hebräer 12 genannt wird? Möchte schließen, es ist Zeit. Möchte wenigstens noch einige Stellen lesen. Ab Vers 45 in 1. Korinther 5. Darum steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam wurde zum lebendig machenden Geist. Christus, der Weltvollender. Aber das Geistgemäße war nicht zuerst, sondern das Seelische. Danach erst das Geistige. Der erste Mensch ist aus Erde, aus Staub. Der zweite Mensch, der Weltvollender Jesus Christus, der zweite Adam, ist aus Himmel, steht im Grundtext. Oder vom Himmel. Wie der aus Staub ist, so sind auch die, welche aus Staub sind. Sterbliche Menschen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wer sind die Himmlischen? Nach dem Gedanken des Paulus, alle Glaubenden, Träger des Heiligen Geistes, Söhne Gottes, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und gleicherweise, wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus einem Gedicht unseres heimgegangenen Bruders Adolf Heller. Alle Keime seines Lebens hat uns Gott ins Herz gelegt. Gar nichts ist fortan vergebens, was es fühlt und liebt und trägt. Unser Leiden, unser Leben, unser ganzes tiefstes Sein ist beglückt zum Herrn erhoben, stimmt in Christi Leben ein. Oder strömt in Christi Leben ein. Was im Glaube wir erfassen, weil es Gott uns selber gab, können nie wir wieder lassen, überdauert Tod und Grab. Unser Sterben führt ins Leben, unsere Not wirkt höchstes Heil. Und was Gott im Sohn will geben, wird am Ende aller Teil. Amen.
Vielen Dank. Mit Christo auferstanden, ist nicht mehr von dieser Welt, weil der Feind mit Todesbanden ihn nicht mehr gefangen hält. Alle Kräfte nieder unten, sie in Satans finsteren Arm, sind erfüllt durch die Auferstehungskraft. Wer mit Christo auferstanden ist, im Geist fürwahr schon jetzt los von Zweifeln, Schuld und Schanden in dir.